Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir sind jetzt mit dem 11. Spieltag durch. Ist heute am frühen Dienstagmorgen und wollen uns natürlich mit den Spielen beschäftigen. Aber heute Montagabend nehmen wir auf, entsprechend ist das Monday Night nicht mit dabei geben, auch wenn es natürlich mit sich ein spannendes Spiel gewesen wäre, darüber zu sprechen. Buccaneers gegen Rams, aber wir wollen uns trotzdem mit den Spielen vom Sonntag beschäftigen, die einiges an Informationen geliefert haben, wo wir ein bisschen schlauer rausgeworden sind. Und das mache ich immer alleine, sagt mir heute dazu den lieben Kevin Vichus eingeladen. Hallo Kevin.
Grüß dich.
Kevin, wir wollen uns mit vier Spielen heute erstmal mit beschäftigen und fangen mal mit dem frühen Slot an und dem Spiel der Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die beide 6 Siege haben, aber beide so ein bisschen Probleme hatten, kamen beide von der Niederlage zurück. Ja, am Ende gewinnen die Tennessee Titans nach einer Verlängerung und kann man sagen, dank der Aufholjagd am Ende gewonnen. Das war aber ein hartes Stück Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal die Titans. Zweimal Overtime in der Saison gehabt, beide Male gewonnen. Beide Male brauchte die Offense nur einmal den Ball. Also, wie du schon sagst, es war ein hartes Stück Arbeit. Die Titans Offense hat eben mit Derrick Henry, auch wenn er relativ schwach angefangen hat, am Ende überzeugt. Also 133 Yards hatte Henry, glaube ich, am Ende irgendwie sowas um den Dreh. Natürlich
ja,
der Game-Winning Touchdown. Die Defense hatte schon die ganze Saison über Probleme. Das ist jetzt auch nichts Neues. Insofern, ich habe hier eine Statistik gesehen, dass es zeitweise gab es einen Drive der Ravens, da haben sie sechsmal Third Down converted. Also die Defense der Titans hatte schon, wie schon gesagt, die ganze Saison über Probleme, wären wirklich auch vom Feld zu kommen. Aber, und das ist eben auch Story dieses Spiels, am Ende dann, als es drauf ankam, als es dann wirklich darum ging, die Ravens vom Touchdown abzuhalten, um überhaupt erst in die Overtime zu kommen, dann haben sie den Stop hinbekommen. Insofern, wenn man für den Titans, aus Titans Sicht das Ganze sieht, hartes Stück Arbeit, aber einen wichtigen Sieg eingefahren. Gerade auch, weil die Colts, über die wir gleich noch reden, ihrerseits gewonnen haben. Ja, also alles in allem dafür auch, dass diverse Starter oder Leistungsträger ausgefallen sind bei den Titans, sowohl vor dem Spiel und im Laufe des Spiels, ist das ein Sieg, mit dem Mike Vrabel und die Titans durchaus zufrieden sein können.
Ja, mit Sicherheit wird am ehesten die Verletzung von Jaylen Brown natürlich wehtun, der Linebacker, der die ganze Saison jetzt dann ausfallen wird aufgrund einer Schulterverletzung. Das ist natürlich enorm bitter, weil er echt eine gute Leistung eigentlich gezeigt hat, war ein bisschen so einer der wenigen Lichtblicke vielleicht in der Titans-Defense, die, wie gesagt, auch wieder Probleme hatte bei Third Down. Ich glaube, am Ende waren es dann wieder eine unglaublich viel zu hohe Prozentzahl, die sie dazugelassen haben. Das ist schon ein Problem gewesen, aber man muss halt auch sagen, dass die Offense besser gewesen ist. Nicht nur Derrick Henry, der dann in der zweiten Halbzeit erst richtig in Gang gekommen ist, sondern aber auch Corey Davis, der 113 Yards gemacht hat. Und ganz entscheidend zum Schluss war es ja auch mit AJ Brown, der in dem Drive, wo der Ausgleich gekommen ist, sich sehr, sehr gut präsentiert hat. Also zweimal oder beziehungsweise wo sie in Führung gegangen sind mit 24-21, zweimal mehrere Verteidiger hat aussteigen lassen. Ich glaube, allein in der Situation hat er, glaube ich, in den beiden Plays 7 Verteidiger aussteigen lassen und musste, als er den Touchdown gemacht hat, waren da, glaube ich, 3 Leute dran, um ihn zu verdeckeln. Also da hat wirklich dann die Offense gezeigt und auch, man hat es gesehen, ich fand, es war ein bisschen besser, es war ein bisschen weniger auf Derrick Henry abhängig, auch wenn er natürlich am Ende wieder viele Carries bekommen hat, aber es war für mich eine Entwicklung der Titans-Offensive, die wir schon zu Saisonbeginn gesehen haben und die jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen Probleme hatte.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen die Stärke dieser Titans-Offense, dass man sagen kann, wenn du es als gegnerische Defense schaffst, Derrick Henry irgendwie nicht mal zu neutralisieren, aber zumindest im Zaun zu halten, dann steppt eben in der Regel Ryan Tannehill und dann steppen die Receiver, die du jetzt eben auch genannt hast, die steppen dann heißt meistens ab und dadurch sind die Titans auch oben in der Division mit dabei und gehören zu den stärkeren Teams, zu den stärksten Teams in der AFC, einfach weil sie nicht nur von Derrick Henry abhängig sind und von diesem Laufspiel. Klar, du weißt, Er gibt dir seine Yards, er läuft notfalls auch die dreckigen Yards, versucht nicht irgendwie noch hier noch einen Cutback, und weil das auch nicht unbedingt sein Spielstil ist, aber er gibt dir halt immer irgendwas im Laufspiel, und darauf kannst du dann deine Offense einfach aufbauen, weil du diese verlässliche Komponente halt einfach hast. Und ja, diese eine Szene, die du ansprichst von AJ Brown, wo er Patrick Queen, glaube ich, ist es, den am Ende noch mit in die Endzone quasi zieht.
Ich glaube, also, ja.
Unfassbares Play auf jeden Fall.
Ja, aber wie gesagt, der Junge hat Qualität, das hat er eben wirklich beweisen können, und dass er nach Tackle brechen kann. Also von daher, das war wirklich echt gut, sehr beweglich auf den Füßen gewesen, hat natürlich dazu beigetan, dass man am Ende dieses Spiel gewinnen konnte, natürlich dann nach Overtime. Also da haben sie auch direkt den Ball bekommen und dann doch für den Sieg gesorgt. Beschäftigen wir uns mit den Baltimore Ravens, die jetzt so ein bisschen ja auch aus dem Rhythmus raus sind. Also wenn wir uns das angucken, Lamar Jacksons Zahlen, Passing 17 Yards, 17 von 29 Pässe angekommen, 186 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Das ist jetzt nicht sonderlich gut, möchte ich es mal sagen. Also da gibt es mit Sicherheit definitiv bessere Zahlen. Und was mir aber aufgefallen ist, weil ich das Spiel die ganze Zeit über verfolgt habe, das lag nicht nur an ihm. Das gab es teilweise wirklich unglaubliche Drops. Also ich habe einen von Mark Andrews gesehen, einen von Marquise Brown, wo der Ball direkt auf ihn zukommt. Und Marquise Brown lässt diesen Ball fangen, ist sowieso noch gar nicht seine Saison von Brown. Also er hat jetzt letztens beschwert, dass er fast gar nicht den Ball bekommt, weil auch die wenig über the top versucht wird zu gegangen, was ja eigentlich dann seine Stärke gewesen oder seine Stärke auch entsprechend ist. Also die Ravens Offense, sie sucht weiterhin die Stärke von der letzten Saison. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
Also wenn man vom Lichtblick oder wenn man nach einem Lichtblick sucht bei den Ravens, ist es wahrscheinlich noch J.K. Dobbins.
Ja.
15 Rushes für 70 Yards, Touchdown. Also er war noch, wie schon gesagt, der einzige Lichtblick, denn ansonsten lief bei den Ravens halt offensiv wenig zusammen. Und klar, jetzt ist man wieder schnell bei Lamar Jackson und seiner bestenfalls durchschnittlichen Fähigkeit, als Passing Quarterback aus der Shotgun zu operieren. Aber es ist eben nicht nur Lamar Jackson. Lamar Jackson hat gezeigt, dass er einer der besten Quarterbacks der Liga sein kann, wenn man ihn zum einen mit den richtigen Waffen surrounded und wenn man ihn in ein Scheme packt, was halt funktioniert. Zumal er eben erst 23 Jahre ist. Ich glaube, das vergisst man immer schnell, wenn man sich die letzte Saison vor Augen führt, dann jetzt diese Saison damit vergleicht, dann ist man schnell dabei, dass Lamar Jackson eben, was weiß ich, schon zig Jahre in der Liga ist und man weiß, woran man mit ihm ist, aber der Junge ist eben erst 23, der wird sich noch entwickeln, der ist noch kein fertiger Quarterback in dem Sinne. Und wo du eben die Offense ansprichst, zum einen muss man da eben darüber reden, dass das letztes Jahr schon irgendwie eine Utopie war. Also es war ein neues Scheme, es war ein einfaches Scheme für einen relativ jungen Quarterback, auf das sich keine Defense wirklich einstellen konnte. So, es war halt einfach Neuland, wenn man so will. Hinzu kam, dass es kaum Verletzungen gab. Also das ist auch noch so ein Faktor, der jetzt einfach anders ist. Und jetzt ist es mehr so, dass Lamar Jackson sich mit Problemen oder mit Zuständen eher herumschlagen muss oder auseinandersetzen muss, die diverse andere Quarterbacks eben auch haben. Was ist, wenn Leistungsträger ausfallen? Was ist, wenn die gegnerische Defense weiß, was du gut machst und das versucht zu neutralisieren? Was kannst du als Quarterback dann entgegensetzen? Und da ist man dann eben auch schnell bei Offensive Coordinator Greg Roman. Wo ich das ganz interessant finde, der war schon unter Jim Harbaugh Offensive Coordinator bei den 49ers von 2011 bis 2014. Als ein gewisser Colin Kaepernick, sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff, der Quarterback gewesen ist. Und damals war es erschreckend ähnlich. Also wer sich erinnert, die 49ers damals haben die Liga, als dann Greg Roman das Offensive Play Calling übernommen hat, haben sich konstant gesteigert. Colin Kaepernicks Mobility hat die 49ers sogar bis in den Super Bowl geführt. Aber dann ging die Zahl von Kaepernick jedes Jahr runter. Konstant wurde schlechter, die Offense wurde ausrechenbarer, weil sich die Defenses darauf eingestellt haben. Und Greg Roman hat partout keine Antwort bekommen, also aus Verrecken keine Antwort gefunden. Und jetzt, mehrere Jahre später, er ist der Offensive Coordinator für John Harbaugh, hat wieder quasi eine überathletische Version von Colin Kaepernick. Und wieder klappt es im ersten Jahr super. So, wenn man vom Endresultat in den Playoffs dann mal absieht. Und im zweiten Jahr fehlen wieder diese Antworten. Und jetzt ist eben die Frage, ob die Ravens oder ob Greg Roman es diesmal schafft, irgendwie die Stellschrauben so zu drehen, dass man mit einem sehr talentierten Quarterback an drei stehen. Du hast die Titans und die Colts, die auch jeweils 7-3 stehen und von denen auch nur einer die eigene Division gewinnen kann. Also die Ravens sind in einer schwierigen Situation, oder wie siehst du
ja,
das?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich möchte nicht nur auf Greg Roman eingehen, du darfst nicht die vergessen, Offensive Line ist auch wackelig, da fehlt Ronnie Stanley, ist nicht mehr dabei, Marshall Yonder ist nicht mehr mit dabei. Jetzt haben sie den Center vor dem Spiel ausgewechselt, weil sie mit seiner Leistung auch nicht zufrieden gewesen sind und vielleicht ihn noch ein bisschen zu beschützen, weil er wohl ziemlich heftigste Kritik über Social Media bekommen hat von Fans, er und seine Frau, das vielleicht auch da irgendwie ein bisschen ins Schutz zu nehmen. Und was mir halt auch weiterhin eigentlich fehlt, ist eigentlich Anspielstation in der Offense. Denn wir müssen ganz ehrlich sein, klar, Mark Andrews ist ein absolut starker Titan, das können wir gar nicht sprechen, aber es fehlt eigentlich wirklich an wirklich richtig guten Receivern. Ne? Des Bryant war jetzt zum ersten Mal mit dabei, hat auch gut gemacht, 4 Catches, 28 Yards zum Auftakt, alles gut, alles solide. Marquise Brown ist ein Deep Threat, da fehlt mir noch manchmal ein bisschen zu sehr dieses richtig eine Bälle festhalten. Ich habe es gesagt, hat da 1-2 Dinger mit dabei, hat auch keinen von 3 Targets keinen einzigen Ball fangen können. Da fehlt es mir und dann dahinter ist, ja, Willie Snead ist okay, er ist ganz nett, ne? Also als Nummer 3 Anspielstation ist ja in Ordnung. Vielleicht als Nummer 4 auch noch ein bisschen sehr gut, aber du hast halt so kein richtiges, sagen wir mal, das Wow, die liefert mir jedes Spiel 70 plus Yards. Das hast du in dieser Offense eigentlich nicht. Da müsste man und auch, glaube ich, noch mehr machen. Und auch die Rookie, die sie auch mit dabei haben, mit dem Devin Duvernay, ja, ein Catch, 5 Yards. Das ist halt auch relativ viel. Also ich denke, da muss eigentlich noch ein bisschen offensiv noch mehr investiert werden, denn Rushing ist gut, wenn es auch funktioniert, dann ist alles in Ordnung, aber du musst halt trotzdem gucken, dass du mit einem Passing-Game die Gegner besiegen kannst, weil wenn du sie schon alle in die Box holst, brauchst du Leute, die 1-gegen-1 Matchup gewinnen können. Und da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen investieren. Da brauchen sie vielleicht noch 1-2 Leute, wo sie sagen würden, ja, die können uns noch weiterbringen. Und dann ist, glaube ich, dieses Team wieder ganz gut. Ich meine, wir sehen es bei Josh Allen mit Stephon Diggs. Er ist richtig gut. Also, ne, du liefer dem Quarterback vernünftige Anspielstationen, die vielleicht ihn nochmal ein bisschen stärken, die ihn noch mit sicheren Händen agieren. Und dann geht es auch vielleicht in Baltimore wieder voran. Aber wie gesagt, mit 6-4 ist es jetzt auch nicht so schlecht. Also, wir malen die jetzt hier, als ob die super schlecht sind oder so, aber klar, natürlich, sie müssen gucken, dass sie gerade in der Division mithalten können, denn das wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren doch eine sehr, sehr heiß umkämpfte Division. Joe Burrow zwar raus jetzt mit den Bengals, aber da ist ein Quarterback, der sehr, sehr gut ist. Die Steelers sind seit Jahren gut und ja, die Browns haben genug Qualität im Kader, auch wenn sie vielleicht einen schlechten Quarterback haben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber wie gesagt, da müssen sie noch ein bisschen auf jeden Fall dran arbeiten, um wieder ihren offensiven Rhythmus, glaube ich, einfach so ein bisschen wieder zu finden. Denn wir müssen ja sagen, Kevin, wenn wir uns die Defense angucken, die ist richtig, richtig gut. Also daran liegt es ja auch gar nicht, obwohl sie ja mit Calais Campbell und Brandon Williams 2 Leute gefehlt haben. Das haben sie gut gemacht.
Ja, also die Defense ist sowieso mit, wie du schon sagst, trotz der Ausfälle, gehört zu den Besten der Liga. Hatte sicherlich auch Spiele drin, wo es nicht optimal lief, aber grundsätzlich gibt es größere Teams, also andere Teams, um die man sich Sorgen machen muss, als die Baltimore Ravens. Trotz der Bilanz, trotz dieses Spiels. Vielleicht noch kurz zu der Offense, bevor ich dann auch zur Defense komme, kann ich dir eigentlich auch nur zustimmen. Also dieses Play-Action-Ding, was eben letztes Jahr so gut funktioniert hat, ist eben auch jetzt ausrechenbar. Mittlerweile wissen die Defenses, okay, der Ball geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf Mark Andrews, weil eben Hollywood Brown und die anderen Receiver, Willie Snead, Devin Duvernay, die haben nicht mehr Probleme damit, den Ball zu fangen, selbst wenn Lamar den Ball dann mal wirklich auf sie wirft, sondern auch das Problem mit Separation zu kreieren. Das ist auch eins, was sich so ein bisschen durch dieses Receiving Core zieht, was man bei Hollywood Brown eben auch nicht gedacht hätte, eben weil er das angesprochene oder der angesprochene Deep Threat sein soll. Zur Defense, ja, man hat sich stark verstärkt. Also ich weiß noch, vor der Saison habe ich die Ravens als das Team gesehen, das aus irgendwelchen Gründen allen anderen den Rang abgelaufen hat, was den Draft anging auch, weil sie sich damit unter anderem mit Patrick Queen einfach bockstark verstärkt haben. Und ich mir gedacht habe, wie kann es sein, dass dieses Team, von dem man weiß, wie stark es ist, sich trotzdem noch so stark verstärken konnte, dann noch eben mit Calais Campbell, der im Trade gekommen ist, von den Jaguars. Also die Defense ist so ziemlich noch das Verlässlichste. So, wenn du jetzt noch irgendwie, auch wenn ich gerade nicht wüsste, wie, eben die Trade-Deadline ist vorbei, wenn du es irgendwie schaffst, offensiv eine nicht zwangsläufig eine andere Identität zu bekommen, denn das, was die Ravens gut machen, das sollten sie ja schon beibehalten. Aber wenn du es irgendwie schaffst, die Receiver, die du hast, in Situationen zu bringen, womit wir wieder bei Greg Roman unter anderem wären, dass sie erfolgreich und effektiv sein können, sodass auch in Lamar Jackson sie anwerfen kann und sie in Situationen bringt, um dann vielleicht mal eine Slant in einen großen Raumgewinn zu konverten oder ähnliches, dann sind die Ravens auch ein Team, womit man rechnen muss. Also ich habe es gerade ein bisschen schwarz gemalt bezüglich, wenn du gegen die Steelers verlierst, dann stehst du 6-5. Aber danach wird der Schedule auch relativ easy, also vergleichsweise easy, sodass du eigentlich auch mit den Playoffs planen kannst, nicht solltest, aber kannst. Und dann in den Playoffs sind die Ravens immer für jedes Team, sei es jetzt, seien es die Steelers, seien es die Chiefs, so in einem direkten Duell würde ich den Ravens immer eine Chance geben, einfach auch wegen dieser Defense.
Also das ist eigentlich schon 6-5, denn die letzten nächsten Spiele sind dann gegen die Cowboys, dann bei den Browns, die sie ja schon im ersten Spiel absolut dominiert haben, dann gegen die Jaguars, gegen die Giants, dann noch bei den Bengals, die dann mit Ryan Finley wahrscheinlich starten werden. Also am Endeffekt, wenn du aus der Saison mit 11-5 rausgehst, das ist wahrscheinlich, könnte passieren, 11-5, 10-4, ich denke, das sollte auf jeden Fall reichen, um da, 11-5 oder... 10-6, so ist richtig, genau. Ja. Nicht 12-4. Das ist eine falsche Richtung gedacht. Deswegen ist da alles gut. Also so ist jetzt nicht so, dass sie nicht in die Playoffs kommen würden. Wie gesagt, das Schedule ist noch relativ machbar, aber wenn du dann wirklich den nächsten Schritt machen willst, da, ich denke, da muss noch ein bisschen mehr passen, um auch gerade dann natürlich auch gegen die Chiefs mitzuhalten, denn die Chiefs haben sie nun mal in Schlüssel, das ist nun mal ganz klar. Und die Chiefs sind aktuell das Team, was du schlagen musst in der AFC. Das ist einfach so. Kommen wir gleich auch noch drauf zu und deswegen, ja. Die Ravens, die sind gut, sie müssen dann 1-2 Steps machen und dann können sie dann vielleicht auch die Chiefs schlagen und dann das schaffen, wo sie gerne wieder hinwollen in den Super Bowl. Da wollen noch natürlich andere Teams hin. Wir machen jetzt eine kurze Pause, beschäftigen uns dann noch mit einem Team, was sehr, sehr gerne dort wieder hin möchte, zumal dort ein älterer Quarterback ist, der gerne nochmal den Ring gewinnen wollte. Deswegen bleibt dran, hier bei der Selbst in dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und wir sind zurück bei einer Selbst in dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit dem Spiel beschäftigen, was am Live-Free-TV gekommen ist, weil es die Frage der Frage war, als dann klar war, dass Drew Brees ausfällt aufgrund von mittlerweile 11 gebrochenen Rippen und entsprechend einer punktierten Lunge, wobei es da jetzt mittlerweile bergauf geht. Wer startet für ihn? Ist es Jameis Winston? Ist es Taysom Hill? Lange sah es danach aus, als ob es Jameis Winston werden würde. Am Freitag gab es eine Info, nein, es wird Taysom Hill. Das hatten wir für eine Fantasy-Liga so relativ gut, weil ich da als Quarterback gestartet habe, zufällig, weil ich keine Quarterbacks in meiner Liga gab. Deswegen habe ich das Stellst einfach mal auf. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Am Ende gewinnen die New Orleans Saints mit 24-9. Kevin, bevor ich jetzt meinen Take zu Taysom Hill machen möchte, würde mich interessieren, was du von ihm in seinem ersten Start als reiner Quarterback über ein ganzes Spiel, was dein Eindruck von ihm gewesen ist.
Ja, also ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich denke, du wirst ja gleich einiges, einiges vom Stapel lassen. Deswegen, er war gut. Also er war besser, als ich dachte. Vielleicht eine Statistik, vielleicht gleich zu Beginn von... Also die Saints insgesamt 378 Yards, Hill hat davon 284, entweder erlaufen oder erworfen, wie auch immer. Keine überragende erste Hälfte, aber dafür eine umso bessere zweite. Ich habe mich beim Spielen immer gefragt, also als ich das Spiel geschaut habe, wie oft Hill sich wohl, also diesen Drang innerlich hatte, den Ball einfach in QB Power Run Manier zu nehmen und einfach durch die gegnerische Defensive Line zu rushen, so. Aber dann quasi von der Gewissheit unterdrückt wurde, naja, ich bin jetzt hier der Starter, ich muss in der Pocket bleiben. Insofern, ja, ich war positiv überrascht. Also ich belasse es erstmal dabei. Ich finde, das sagt auch einiges darüber aus, über Jameis Winston, wo wir sicherlich auch noch gleich zu kommen. Aber ja, bitte, the floor is yours.
Ja, der eine oder andere, der mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich Ja, ein bisschen kleiner Hill-Fan bin, muss ich zugeben, weil ich einfach die Geschichte, also einfach seine Variabilität einfach so mag. Und ich habe halt immer gesagt, ich möchte mal ein komplettes Spiel von Taysom Hill sehen, weil wir wissen es nicht, wie er aussieht. Es wurde immer gesagt, nein, der ist nicht gut, sonst hätte er schon längst mal gespielt und so weiter. Aber es war halt rein Spekulation, wie würde es laufen. Und dann kam es dann raus und man sah dann, in Amerika gibt's ja, kannst du ja gegen den Spread tippen, also dann heißt es immer so eine Punkte-Range, wo du sagen kannst, okay, schaffen die, gewinnen sie mit dem Punkt Abstand oder bleiben sie da drinnen oder gewinnen sie höher halt. Und da ging es dann von 9 Punkten Vorsprung, ging es auf einmal runter auf 4,5 und dann sogar auf 3,5. Und alle haben gesagt, ja, die musst du auf jeden Fall mitnehmen, das wird auf jeden Fall ein knappes Ding. Ja, am Ende, wie gesagt, relativ deutlich. Man muss sagen, Taysom Hill, ja, in den ersten Halbzeit hat er mir nicht so gut gefallen. Gerade dieser Ball auf Emmanuel Sanders, wo ich geschrieben habe, dass er gut gewesen ist, war natürlich noch ein sehr Spaß, weil ich einfach nur mal alle Winston-Fans auf Twitter trollen wollte. Der war wirklich nicht gut. Also da kann man sich wirklich nur beim Emmanuel Sanders bedanken, der das sehr gut gesehen hat, dass der Ball zu kurz wird und diesen Catch noch gemacht hat. Aber er hat in der zweiten Halbzeit hat das sehr solide gespielt, keine großen Fehler gemacht. Wenn wir uns angucken, seine Zahlen 18 von 23, 233 Yards. 10 Rushes hat er gehabt für 51 Yards, 2 Touchdowns. Das reicht. Also du brauchst auf Quarterback, brauchst du keinen Jameis Winston, der versucht auf Hero Ball zu machen und mit langen Pässen raus soll, sondern du brauchst einen, der solide spielt, wo du weißt, okay, der macht kein großes Risiko, der bringt seine Pässe an. Das hat er auch sehr gut gemacht, hat sich mit seinen Beinen immer mal wieder Zeit erkauft, um dann zu gucken, wie das Play entwickelt. Da ist mir gerade eins in Erinnerung, wo er nach links rüber scrambled und dann sieht, wie sein Wide Receiver mit das Land dann frei wird, wo er den Ball dann schön hinplatzieren kann, wo er aber vorher noch nicht frei gewesen ist. Also das hat er wirklich sehr gut gemacht. Quarterback-Rating von ESPN mit 68,2. Platz 12 vor dem Montagabendspiel. Besser als den Kyler Murray, den Russell Wilson. Also hat das wirklich sehr solide gemacht. Das fand ich jetzt gut. Du brauchst keinen, der da überragend mit hingesetzt hat. Und ich muss sagen, ich war positiv angetan von ihm. Das glaube ich, das kann man ganz, ganz gut so sagen. Und ja, also mir hat's gefallen. Ich würde mir gerne noch über ein zweites Spiel ganz ehrlich freuen, weil klar, du hast ein Spiel jetzt gehabt gegen ein schwächelndes Falcons-Team. Wir dürfen jetzt nicht sagen, klar, die haben jetzt von den letzten 4 Spielen 3 gewonnen, mit ein bisschen Glück gewinnen sie 4. Aber es waren halt keine starken Gegner. So, und das hat man gesehen, die Saints-Defense, die ist bombastisch gut und da brauchst du halt nur eine Offense, die solide macht, die keine Fehler macht, den Ball bewegt mit Rushes, mit Pässen und das hat er wirklich sehr gut gemacht, kein großes Risiko gemacht. Klar, der Fumble, der tat dann weh, den er rausgemacht hat mit seinem Lauf, da muss er auch besser aufpassen auf jeden Fall. Aber das war dann zu einem Zeitpunkt, wo es dann schon im Endeffekt egal gewesen ist. Also von daher, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und wir haben jetzt ein paar Fragen dazu bekommen. Bisschen habe ich schon beantwortet vom Kollegen Marco HDM, der bei Twitter @Marquisio44007 heißt. Hat uns 3 Fragen gestellt. Wieso ist Hill bei den Saints gestartet, obwohl sie einen viel besseren Quarterback haben? Meinst du, er wird trotz der schwachen Leistung im Passspiel weiter starten? Bestärkt der Sieg und seine 2 Chancen vielleicht viele, die dachten, Hill könnte NFL-Starter sein? Ja, zur ersten Frage. Sie wollten einmal wissen, was Hill für ein Quarterback ist. Sei mal hingestellt, ob Jameis Winston ein viel besserer Quarterback ist, aber es ging einfach um die Frage, wie gut ist Taysom Hill? Was kann er? Und das haben wir jetzt gesehen. Schwächere Leistung im Passspiel bei der zweiten Frage sehe ich jetzt nicht so. Ich finde, er hat das sehr, sehr solide gemacht. Er hat jetzt nicht die großen Pässe rausgehauen, auf jeden Fall. Das stimmt mit dabei, aber er war konstant und hat die Bälle an den Mann gebracht, die auch Drew Brees halt gemacht hat. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Also es ist das ähnliche Spiel, es hat sehr gut funktioniert. Und klar, zur letzten Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, klar bestellt das natürlich die Leute, die dachten, dass Hill ein NFL-Starter sein kann. Er wird nie derjenige sein, der in einem anderen System funktionieren kann wahrscheinlich, sondern nur in diesem, ja, System. Du hast eine gute Defense, du hast einen Playcaller, der das auch ein bisschen auf dich abstimmt, der dich mit reinbringt. Deswegen passt die Situation für Taysom Hill wirklich sehr, sehr gut und mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich denke, wir sehen ihn mit Sicherheit definitiv nochmal, das glaube ich schon, weil die Saints halt nicht so, oder die Falcons jetzt nicht so der Maßstab gewesen sind. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass natürlich auch Jameis Winston seine Zeit bekommen wird. Ich denke, möchte man schon rausfinden, aber du hast halt Jameis Winston halt dieses Inskontante hoch, runter. Das ist halt bei Taysom Hill mal gesehen, das war jetzt nicht so. Es ist jetzt kein hohes Niveau, aber es ist ein solides, gutes Niveau, Durchschnitt. Das reicht mit diesem Team auch. Und deswegen, ich bin fired up. Ich möchte es nochmal sehen und ja, jetzt darfst du mal wieder, Kevin.
Ja, ich bin in vielerlei Hinsicht bei dir. Besonders in dem Punkt, den du angesprochen hast, dass Taysom Hill dieser Offense etwas gibt und Sean Payton, was Jameis Winston eben fehlt. Und das ist Konstanz bzw. Verlässlichkeit. Denn mit Taysom Hill weiß Sean Payton und wissen die Saints, was sie bekommen. Während sie bei Jameis Winston oder mit Jameis Winston immer damit rechnen müssen, dass er einen katastrophalen Pass wirft, dass er Hero Ball spielt, wie du schon gesagt hast, und dass er einfach Dinge tut, die ein rational denkender, verlässlicher Quarterback nicht tun sollte. Dahingehend ist Taysom Hill die sichere Wahl, die Wahl, mit der sich als Sean Payton auch besser planen lässt. Entsprechend, ja, er kann absolut die Lösung respektive die Antwort sein, bis Drew Brees zurückkehrt. Aber eben nicht mehr. Und das ist so der Punkt, wo ich notfalls auch bereit bin, die Notbremse zu ziehen, bevor der Hype-Train zu viel Fahrt aufnimmt. Denn bis zu dieser Saison hat Taysom Hill erst sage und schreibe 13 Pässe geworfen. Davon sind nicht mal 50% angekommen, lediglich 6. Heißt, da ist er schon mal nicht wirklich beeindruckend. Ein Pass davon war eine Interception, kein Touchdown. Und wir reden hier bei all den Fähigkeiten, die Taysom Hill mitbringt, immer noch von einem 30-Jährigen. Also wir reden nicht von einem 22- oder 23-Jährigen, bei dem man noch sagen kann, gut, das war ein guter Start, eine solide Basis, auf der man aufbauen kann. Das, was Taysom Hill ist, das wird er bleiben. Aus ihm wird jetzt nicht plötzlich innerhalb der nächsten Spiele oder der nächsten 1-2 Jahre ein Quarterback weit jenseits dessen, was wir jetzt von ihm gesehen haben. Und solange man da unterscheidet zwischen dem, was jetzt Realität ist und was man vielleicht glaubt, was Taysom Hill sein kann, bin ich auch absolut bereit, Kudos zu geben an die Leistung von Taysom Hill.
Und was noch oben drauf kommt, ist eben die Tatsache, dass du mit der Saints Offense natürlich auch, dass die Saints Offense enorm viele Waffen bereitstellt. So, wenn du Alvin Kamara im Backfield hast, der in der Discussion zum Offensive Player of the Year ist, zusammen mit Dalvin Cook. Wenn du Michael Thomas hast, der übrigens die Hälfte von Taysom Hills Pässen gefangen hat, also Michael Thomas hatte alleine 9 Receptions für 104 Yards. Und du hast grundsätzlich eine Offense, die einfach sehr gut von Sean Payton geleitet wird und funktioniert. Also ein Scheme, was einfach auch sehr intakt ist. Dann ist das quasi die Utopie, über die wir vorhin bei Lamar Jackson gesprochen haben, jetzt für Taysom Hill in abgewandelter Form. Also wenn du dir ein Szenario malen müsstest für einen Quarterback, der in seiner Karriere erst 6 Pässe geworfen hat bis zu dieser Saison, dann wäre dieses Szenario gegen diese Atlanta Falcons mit diesen Skill-Position-Players und diesem Coach wahrscheinlich das, was du im Ansatz irgendwie zusammenstellen würdest. Deswegen, Taysom Hill war gut. Ich würde nicht darauf setzen, dass er das in den nächsten Spielen auch auf diesem Level sein wird. Aber, und das hast du ja schon angesprochen, das muss er auch nicht zwangsläufig sein. Also er muss halt einfach der Game Manager sein, die verlässliche Konstante, die die Saints brauchen, bis Drew Brees zurückkehrt. Und das kann ja auch sein, wenn er Bälle oder tiefgehende Pässe unterwirft. Wenn er vielleicht nicht ganz so viele, aber wenn er ein paar Hits einsteckt, aber wenn er es schafft, zumindest, das wird ja auch mit den nächsten Spielen wahrscheinlich besser, wenn er denn der Starter bleibt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wird er das ja auch mehr verstehen und besser verstehen, wann er dann wirklich vielleicht slidet, anstatt einen Hit zu nehmen oder wann er den Ball wegwirft, bevor er einen Sack einsteckt. Aber ja, alles in allem solide Leistung von Hill. Ich bin nicht bereit, jetzt auf deinen Hype-Train aufzuspringen, aber ich kann dir in vielerlei Hinsicht zustimmen, dass er eine solide, gute Leistung abgeliefert hat. Und wenn wir es dabei belassen können, ohne dass Twitter sofort eruptet und wir davon reden, dass Taysom Hill in den nächsten Jahren irgendwo Franchise-Quarterback sein wird, dann bin ich schon sehr zufrieden.
Also ich denke auch nicht, dass er in einem anderen Team so funktioniert hätte wie gestern. Das glaube ich auch. Also ich denke auch natürlich, na klar, er ist 30 Jahre alt, ich denke halt einfach, der Kerl ist ein unglaublich intelligenter Kerl, weil wenn du Special Teams spielst, wenn du Offense spielst, dann musst du dir so viele Sachen einfach merken und so intelligent sein, was du machst, und der ist einfach wirklich ein Instinkt, es gibt ja diesen Instinkt-Fußballer, und ich glaube, das hat er irgendwie auch so ein bisschen in sich drin, dass er ein bisschen so ein Gefühl dafür hat. Klar, Quarterback ist noch was komplett anderes als, was weiß ich, Running Back, Tight End oder Personal Protector im Special Team, das ist klar, aber Der Kerl ist wirklich flexibel, er kennt viele Positionen und hat da so ein gewisses Gefühl für. Und wie gesagt, das war eine solide Leistung. Ich bin gespannt, ob er nochmal starten darf, ob er es weiter so machen darf. Und wie gesagt, er muss nicht der Quarterback sein, der dir 400 Yards wirft und 5 Touchdowns. Das muss er nicht. Das ist einfach komplett in Ordnung, wenn er das so nochmal zeigt. Wenig Fehler, Pässe, die müssen nicht über 30 Yards gehen, die müssen auch 20 Yards, 25 Yards, das reicht komplett. Oder wenn überhaupt auch vielleicht 10 Yards, weil die Offense und die Player, die du halt hast, mit einem Sanders, mit einem Thomas, auch mit einem Alvin Kamara, der übrigens zum ersten Mal in seiner Karriere keinen einzigen Ball gefangen hat, überraschend schon, also da hat man, glaube ich, gedacht, dass er noch mehr eigentlich fängt, weil so, wie gesagt, okay, viele so aus dem Backfield, dann der Pass raus zu Kamara, eigentlich, es gab nur ein einziges Target auf ihn, das ist schon sehr überraschend gewesen, aber das muss ja nicht sein, weil diese Leute machen Yards after Catch und darauf ist diese Saints Offense ausgelegt, deswegen es passt dort gut, er spielt solide, er macht das sehr gut und mehr brauchst du auch nicht in dieser Saints Offense. Du musst dieses Spiel nicht viel gewinnen, weil einfach dieses Team so enorm gut ist. Sie sind im Championship-Window und bis die jetzt, keine Ahnung, 3-4 Wochen, bis dann Drees zurück ist, brauchst du halt dieses. Du brauchst halt nicht jemanden in Jameis Winston, der gute Würfe dabei hat, das ist gar nichts gegen ihn. Also der Würfe hat auch wirklich echt tolle Pässe mit dabei, da gibt es wirklich einige absolut tolle Highlights, aber meistens hat er Highs und Lows und die kommen relativ schnell aufeinander und genau das ist dieses Problem, das hast du halt bei Taysom Hill halt nicht, wir haben es gesehen. Er hatte 1-2 schlechte Plays mit dabei, der Pass auf Sanders, der Fumble, das hat auf jeden Fall, das muss man auch anerkennen, das muss man auch ganz klar so ansprechen, aber er hat halt nicht solche extremen Schwankungen in seinen Leistungen, das ist halt Jameis Winston. Ich denke schon, dass wir ihn wahrscheinlich auch noch sehen werden in der Verletzungszeit von Drew Brees, einfach man wahrscheinlich auch sehen möchte, okay, wie gut ist er dann, wie gut kann er vielleicht die Offense führen, weil wenn dann wirklich Drew Brees nächstes Jahr oder nach der nächsten oder dieser Saison seine Saison mit Karriere beendet, brauchst du halt einen. Dann musst du entscheiden, ist das Taysom Hill oder ist es Jameis Winston. Das ist, wie gesagt, das ist alles mal dahingestellt, ob es wer das sein wird, das ist kein Teil dieser Diskussion, aber Taysom Hill in seinem ersten Start sehr solide, besser wahrscheinlich als vieles erwartet haben. Und dann schauen wir mal, was dann Peyton Manning macht. Sean Payton natürlich. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und lass uns jetzt aber, Kevin, noch zu den Atlanta Falcons kommen, an denen wir jetzt sehr, sehr viel über Taysom Hill gesprochen haben. Ja, Remy Morris kämpft auch so ein bisschen um seinen Job. Hört wohl, dass es relativ gut aussieht. Jetzt am Sonntag hatte er, wie gesagt, keine einzige Möglichkeit, gegen ein starkes Saints-Team zu gewinnen. Am Anfang sah es noch gut aus, da kam aber kein Touchdown bei raus. Man hätte vielleicht, okay, man kann ein bisschen wegziehen, als die Offense noch ein bisschen gestanden hat bei den Saints. Trotzdem ist es keine Schande, gegen die Saints zu verlieren.
Nein. Also, könnte man argumentieren, ist das der Gradmesser für die Falcons in dieser Saison? Aber bei den Falcons lief auch einfach trotz solidem Beginn nicht viel zusammen. Matt Ryan musste 8 Sacks einstecken. Das ist gegen diese Defensive Line der Saints jetzt auch nicht unbedingt die größte Überraschung, gerade in Kombination mit dieser schwachen Offensive Line, die schon die ganze Saison über halt Probleme hat. Was für mich so die größte Erkenntnis dieses Spiels ist, ist die Tatsache, dass Matt Ryan mittlerweile eben auch schon 35 einfach auch nicht mal der Quarterback ist, der das Team tragen kann, wenn das Running Game inconsistent ist. Also wenn das Running Game dir nicht eine gewisse Produktivität in jedem Spiel liefert. So, das sollte sich mit Todd Gurley ändern. Nun werden sich die Geister daran scheiden, ob das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, dass man auf Todd Gurley gesetzt hat oder ob das doch Potenzial gehabt hätte oder noch hat. Aber würde es mich nicht wundern, wenn die Falcons im Draft da vielleicht was machen und da schauen, ob sie im Backfield sich irgendwie verstärken. Es war viele Sachen, die bei den Falcons einfach nicht gut liefen. So. Also Julio Jones, klar, war zwar eigentlich da, aber eigentlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt genau an der Sideline wirklich stand, wie viel Zeit er da verbracht hat. Hatte, glaube ich, nur 2 Receptions für 30 Yards, bin ich nicht ganz sicher. Aber faktisch kamen trotzdem alle Punkte, die Falcons gemacht haben, durch den Kicker. So. Und das ist trotz der Tatsache, dass es gegen eine starke Saints-Defense geht, eigentlich zu wenig, wenn du immer noch eine Russell Gage und eben trotzdem Matt Ryan und Calvin Ridley und einen generell einen sehr guten Receiving-Core hast, dann muss eigentlich da mehr rausspringen als 9 Punkte. Ich war ein bisschen überrascht, dass Hayden Hurst keinen Catch hatte. Also gerade gegen eine Defense, wo du weißt, dass der Pass-Rush dir zusetzen wird und du weißt, deine Offensive-Line ist nicht die beste, warum du dann nicht die einfachen kurzen Pässe auf deinen Tight End wirfst, sondern im Zweifel noch versuchst, irgendwas zu forcieren. Wobei Ryan eben auch nicht sehr viel Zeit hatte, groß zu überlegen oder durch seine Reads zu gehen. Also ja, die die Offense der Falcons wirkte einfach von Anfang an nicht breit, so einfach, um das, was die Saints ihnen entgegensetzen werden, irgendwie zu tackeln. Also ich war vom Laufspiel, war ich nicht überzeugt, logischerweise. Vom Offensive Play Calling, die Route Concepts fand ich fragwürdig. Also es war eine ziemlich schlechte Performance der Falcons.
Ja, ich kann ja eigentlich nur zustimmen. Also die Atlanta Falcons, ja, es hat nicht funktioniert. Es ist also, wie gesagt, nicht schlimm. Man hat einfach jetzt mal einen starken Gegner gehabt. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber ich finde auch sowieso, dass die Falcons eigentlich eher versuchen sollten, sich einen höheren Draftpick zu holen und vielleicht drüber nachdenken sollten, okay, hole ich mir vielleicht jetzt schon einen jungen Quarterback, den ich dann vielleicht 1-2 Jahre hinter Matt Ryan sitzen lassen kann, um dann eine neue Ära zu starten. Das muss man einfach, wie gesagt, mal abwarten. Aber ich denke einfach, das Team ist gut, das hat Potenzial auf jeden Fall. Aber wie gesagt, diesmal war man einfach einen starken Gegner ausgesetzt, der dich wirklich sehr, sehr gut im Griff hatte. Aber wir müssen einfach sagen, die Saints Defense ist aktuell wirklich richtig, richtig gut. Also die haben zwar ein paar Wochen gebraucht, um reinzukommen, aber aktuell, also das macht einem schon ein bisschen Angst mit Blick auf die Playoffs. Also die Saints, die können sich da, glaube ich, sehr, sehr sicher fühlen, dass es für die weit gehen könnte, wenn sie das so weiter performen und ihre Fuck-Ups in den Playoffs verhindern können. Deswegen sind wir mal gespannt. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und haben noch zwei Spiele, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Unter anderem mit dem Chiefs, den anderen heißen Kandidaten aus der AFC. Und noch ein, zwei weitere Spiele. Deswegen bleibt dran, hier bei den Steps in dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ja, und jetzt mit besserer Stimme sind wir wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wollen uns jetzt mit den letzten zwei Spielen beschäftigen und wollen erstmal den Blick auf das zweite Overtime-Game werfen, was wir hatten. Und zwar das Spiel der Green Bay Packers gegen die Indianapolis Colts. Am Ende gewinnt die Colts mit 34-31. Und wenig wie die Titans hatten sie auch da eine unglaubliche Aufholjagd, haben wirklich, wirklich überragend gespielt. Auch nach der Halbzeit haben sie nur ein einziges Field Goal noch zugelassen, das dann zum Ausgleich zur Overtime geführt hatte, wo sie dann dort entsprechend dann sich den Sieg holen konnten. Und wir müssen sagen, Kevin, das waren jetzt auch mit dem Sieg gegen die Titans die Woche zuvor, hat man auch gesehen, dass die Colts, die ja vorher gesagt haben, okay, gut, die gewinnen nur gegen schlechte Teams, auch gegen gute Teams bestehen können.
Auf jeden Fall. Also ich war auch überrascht von der Leistung von Philip Rivers, muss ich sagen. Sehr cleanes Game, 24 von 36, 288 Yards, 3 Touchdowns. Klar, eine Interception war dabei, aber war grundsätzlich ein Spiel, das auch gegen meine Ansicht vor der Saison geht, wo ich dann dachte, okay, Philip Rivers, ist das die Antwort? Ich hatte meine Zweifel, auch während der Saison hatte ich meine Zweifel, weil ich halt nicht überzeugt war. Aber das Spiel gegen die Packers jetzt und auch gegen die Titans schon, das war halt exemplarisch dafür und belegt genug dafür, dass die Colts mit ihrer bockstarken Defense und einem Game-Managing Philip Rivers durchaus für Furore sorgen können in den auch Richtung Playoffs. Und die Defense, also das ist, ich meine, das ist nichts Neues, dass die einfach, wenn nicht gar die beste der Liga, also ich würde schon sagen, es ist die beste der Liga, einfach auch, weil sie in den entscheidenden Momenten dann zupackt. Also, dass du gegen Aaron Rodgers, dass er deine Defense vielleicht nicht defiletiert, aber dass er seine Passing Yards halt aufs Papier bringt, so, damit musst du halt rechnen. Aber in den entscheidenden Momenten war die Defense dann da. Wie du sagst, kein Punkt bis auf das Field Goal am Ende für die Packers in der zweiten Halbzeit. Darius Leonard hat ja, also war wahrscheinlich ein bisschen von der Aussage von Aaron Rodgers angestachelt. Ich glaube, Aaron Rodgers hatte gesagt, für ihn ist Fred Warner von den 49ers der beste Linebacker der NFL. Und Leonard meinte daraufhin, ich werde versuchen, ihn zu überzeugen. Ich würde sagen, mit der Leistung hat er auf jeden Fall ein Statement gesetzt. Wie ja. die Colts als Kollektiv, weil sowohl Offense als auch Defense funktioniert haben. Gegen die Titans und jetzt gegen die Packers, zwei Teams, die ebenfalls zu den Besseren der Liga gehören, wirklich Statement-Victories eingefahren. Und wenn sie auf die Defense kann man sich halt verlassen. Das ist so das, wo du weißt, auch Richtung Playoffs, das wird funktionieren. Die Frage wird sein, ob die Offense mit Philip Rivers konstant auf diesem Level operieren kann, dass du auch diese Spiele gegen die anderen Konkurrenten gewinnst. Denn Pittman Jr., der immer mehr zum Number One Receiver dieses Teams wird, was ich auch nicht gedacht hätte, ist so ein Lichtblick in der Offense. Und Philip Rivers, ja, also es ist halt wirklich, wie ich schon sagte, du brauchst halt nur einen Game Manager. So jemanden, der dich nicht ausspielen rauswirft, sondern der einfach seine Sache ordentlich macht. Und dazu ist Philip Rivers trotz nicht vorhandener Mobilität und angeschossenem Arm immer noch in der Lage.
Da hast du definitiv recht. Also das muss man, glaube ich, schon auch sagen. Auch das Running Game hat ja relativ gut funktioniert. Und da sind wir wieder beim Thema der Green Bay Packers. Lauf-Defense, das ist ihr großes Problem. Jonathan Taylor konnte 22 Carries, 90 Yards, ist jetzt in dem Average von 4,1 jetzt nicht so gut, aber gerade in der zweiten Halbzeit, die Colts konnten laufen, konnten die Drives dann laufen halten, Zeit von der Uhr nehmen, immer weiter. Gut, Leitmänner hat ein bisschen zu viel Zeit dann Aaron Rodgers gegeben, der aber auch dann nur einen Field Goal machen konnte, und obwohl dann auch die profitiert wurden von zahlreichen Defensive Holding Calls, die sich die Colts Defense eingehandelt hat. Also es war überhaupt nicht gut. Aber was halt wirklich Angst macht, ist gerade, wie sie in der zweiten Halbzeit performen. Also ich habe jetzt mal in den letzten beiden Wochen geguckt, jetzt gegen die Titans und gegen die Packers, haben sie in der zweiten Halbzeit ihre Gegner mit 41-3 outgescored. Also haben nur 3 Punkte zugelassen in 4 Viertel nach der Halbzeit. Das ist schon wirklich absolut beeindruckend. Also da merkt man schon, dass sie vielleicht, wenn sie was ein Problem am Anfang haben, dass sie das in der Halbzeit so gut korrigieren können, dass dann danach der Gegner keine Chance mehr hat, um irgendwie dagegen anzukommen. Also das ist schon wirklich absolut beeindruckend. Das muss man ganz klar so sagen. Und natürlich haben sie es auch hingekriegt, entsprechend viele Turnovers zu produzieren. Am Ende waren es 4 Stück, die sie machen konnten. Das tut natürlich dann weh, das muss man ganz klar sagen. Und für mich tat es auch für Marcus Valdes-Scantling ziemlich bitter dann in der Overtime, wo er diesen Schlag auf seinen Ball bekriegt von Blackmon, der dann den Fumble recovern kann. Also das war für ihn natürlich ein bisschen blöde Situation. Der hat eigentlich in den letzten Wochen jetzt wirklich ein bisschen besser ausgesehen gehabt. Also da hatte ihm da so ein bisschen was geholfen, nachdem er das 2-Touchdown-Game hatte zum ersten Mal in der Karriere. Das tat ihm jetzt auf jeden Fall weh. Trotzdem, also die Colts, da muss man jetzt auf jeden Fall drauf achten, wenn wir Colts sind, lass uns über die Packers sprechen. Flo, zum zweiten Mal hat Matt LaFleur gegen den Philip Rivers Team verloren, also AFC Team, nur zweimal gegen AFC Team verloren, zweites Mal, wie gesagt, von Philip Rivers, und Aaron Rodgers ist 2-1, wenn er mit 40 Punkten in die Colts führt, dann gegen alle anderen Teams 95-2, also irgendwie komisch, dass da so ein bisschen Probleme sind. Muss man jetzt aus Packers Sicht Angst haben nach der Niederlage, oder ist es so ein Ding so, ja, das kann halt mal passieren. Ja, genau.
Also, um vielleicht erstmal um die Packers grundsätzlich. Ich finde, du hast es schon sehr gut angesprochen, die Laufverteidigung. Also, ich glaube, wir hatten es auch schon vor ein paar Wochen thematisiert, als sie gegen die Vikings verloren haben. Und das reiht sich halt irgendwie ein. Also, es geht bis zurück in die letzte Saison, wo man gegen die 49ers im Championship-Game quasi in Grund und Boden gerannt wird. Dann kommen, in dieser Saison kommen die Vikings, die das machen, und jetzt kommen die Colts, die das machen. Und du weißt halt mittlerweile, was die Probleme dieser Green Bay Packers sind. Du weißt, was sie gut machen. Du weißt, dass Aaron Rodgers dich in Spielen hält mit der Offense. Du weißt, dass er es schafft, auch wenn er eigentlich faktisch nur Devante Adams und Aaron Jones als wirkliche verlässliche Waffen hat, dass er trotzdem es schafft, einfach die Schwachstelle dieses Teams ist. Und die Adjust. Bei den Packers gab es halt nicht viel zu adjusten. Also die Defense bleibt das Problem. Du hast eine Offense, die gut genug ist. Du hast mit Matt LaFleur einen der besten Plan of Concern. Bleibt einfach diese Defense. Also es bleibt die Frage, wie gut können Packers dann wirklich sein, wenn es dann Richtung Playoffs geht, wenn dann die eine eben nicht reicht, um Spiele zu Packers, auch eine solide 3er Game, sondern du hast es eben schon gegen die Vikings gehabt. Und die Defense bleiben mit weiterhin Fragezeichen mit sich. Vielleicht noch kurz zum Thema Valdes-Scantling, da sieht man auch, wie schnell sich so das Narrativ ändern kann. Vorher ist er in der Overtime der tragische Held, der das Turnover verursacht, was den Packers dann das Spiel kostet. Also so schnell kann sich das.
Ja, ich denke, wir müssen einfach mal abwarten, glaube ich. Also, ne, du hast es angesprochen, es sind dieselben Probleme, die haben. Man ist jetzt mit 7-4 steht man eigentlich, oder mit 7-3 steht man immer noch relativ gut da, aber es war jetzt, wie gesagt, nicht das erste Mal. Auch gegen die Jaguars haben sie sich lange schwer getan, bis am Ende dieses Spiel gewonnen haben. Und ich habe so das Gefühl, dass die Saison ziemlich so ein bisschen begleitet wird. Lauf-Defense und dann verlässliche Optionen hinter Devante Adams, denn wie gesagt, Konstanz ist da so ein bisschen das Thema bei den Receivern, weil das Gantling, Equanimous St. Brown, hat bisher auch noch nicht so richtig überzeugen können. Den Tonyan, den Jay Sternberger, also. Man muss ein bisschen was einfallen lassen, das entsprechend ja hinzubekommen. Und dann schauen wir natürlich, wie die Titans, die Colts sich präsentieren werden. Dort nächste Woche, da spielen die Titans an. Es wird auch ein spannendes Duell, wenn am Ende dann diese Division gewinnen kann. Die AFC South, weil ich denke, weil es zwischen den beiden sich wird, sich wahrscheinlich entscheiden wird und am Ende oben stehen wird. Und Kevin, lass uns jetzt zum letzten Spiel bekommen, dem Sunday Night Game. Zwischen dem Spiel der Las Vegas Raiders und den Kansas City Chiefs, die Raiders, das einzige Team bisher in diesem Jahr, das die Chiefs hat schlagen können. Und sie waren wieder nah dran, dieses Spiel wieder zu gewinnen. Am Ende knapp verloren, 31-35, weil Patrick Mahomes das am Ende entschieden hat. Da hat er ein bisschen zu viel Zeit gehabt, aber man muss einfach sagen, es war ein tolles Spiel, sie anzugucken. Es hat beides gehabt und würdest du was in den Raum stellen? Derek Carr war der bessere Quarterback in dem Spiel.
Dem würde ich nicht widersprechen, tatsächlich. Also Patrick Mahomes hatte sicherlich nicht seinen besten Tag. Der Unterschied ist, zu anderen MVP-Kandidaten, selbst wenn er nicht seinen besten Tag hat, ist er nicht kontraproduktiv und sorgt dafür, dass sein Team das Spiel verliert. Also zumal er eben in dem entscheidenden Drive dann eben doch da war. Am Ende 34 für 45 Pässen an den Mann gebracht, 348 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Derek Carr, 3 Touchdowns, 275 Yards. Ich würde zustimmen, wie du schon in den Raum gestellt hast, dass Derek Carr der bessere Quarterback in diesem Spiel war. Der einzige Fehler, den die Raiders einfach gemacht haben, ist, dass sie Patrick Mahomes zu viel Zeit gelassen haben am Ende. So mit 1,43 und dann marschiert ein Patrick Mahomes mit seinen Fähigkeiten und dem Vertrauen in Andy Reid und diesen Waffen eben mit 15 Plays und dann 75 Yards das Feld runter. Viel mehr können sich die Raiders nicht vorwerfen. So. Außer, dass sie eben in dem entscheidenden letzten Drive nicht diese gute Defense gespielt haben, wie sie bis dato eben gemacht haben. Denn man muss ja sagen, dass du gegen die Kansas City Chiefs, dass du Punkte zulassen wirst, das steht außer Frage. Das Talent, was die Chiefs einfach haben, das steht nun mal so dermaßen über dem Rest der Liga, dass du als Defense eigentlich nur darauf hoffen kannst, sie irgendwie zumindest nicht komplett freidrehen zu lassen, dass du dir 40 oder 50 Punkte fängst. Und wenn du das schon schaffst, dann musst du auf deine Offense hoffen. Und insofern, das hat die Raiders Defense gut hinbekommen über weite Teile. Und wenn man eben von dem letzten Drive absieht. Und ich finde, dieses Spiel, oder eigentlich beide Spiele der Raiders gegen die Chiefs, waren sehr aussagekräftig, weil sie vielen Teams, gerade Steelers, Bills, Titans, Colts, weil sie diesen Teams eben Tape bietet, wie man diese scheinbar unbesiegbaren Kansas City Chiefs eben doch schlagen kann. Denn ja, lass dich nicht auf den Shootout ein. Den verlierst du gegen Patrick Mahomes und diese Offense wahrscheinlich. Blitz Patrick Mahomes nicht, sonst filetiert er deine Defense. Hab einen soliden Pass-Rush, spiel gute Coverage und zwangsläufig wird Patrick Mahomes irgendwann Fehler machen. Es sind wenig Fehler, es sind seltene Fehler, aber irgendwann forciert er Bälle, die er nicht forcieren sollte. So ein bisschen wie Aaron Rodgers bis vor ein paar Jahren noch oder auch heute noch leider. Und dann kannst du gegen diese Chiefs gewinnen. Und dahingehend bin ich sehr gespannt, ob die Chiefs es schaffen, im Hinblick auf die Playoffs da noch irgendwie Konstanz in die Defense reinzukriegen. Die Defense wird sicherlich nicht irgendwann zu den Besten der Liga gehören. Aber wenn du schaffst, da ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen, ist das schon wichtig, wenn du deinen Titel verteidigen möchtest. Denn ich würde mit einer These jetzt einfach mal kontern und behaupte, wer sich erinnert, letztes Jahr, die Chiefs in den Playoffs lagen in jedem Spiel zeitweise mit mindestens 10 Punkten hinten. Und ich behaupte, wenn das in den Playoffs wieder passiert und der Gegner oder die Gegner heißen dann die Steelers oder die Bills, dann glaube ich, dass die Chiefs das nicht drehen, wie sie es dann letztes Jahr gegen die Titans oder die 49ers oder eben die Texans gemacht haben.
Spannend, da habe ich nie so drüber nachgedacht, aber ich bin bei dir, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich gegnerische Teams angucken werde und sagen so, ja gut, da kann man was rausnehmen, um halt zu wissen, okay, wie kann ich Patrick Mahomes stoppen? Ich meine, der war immer noch gut. Also, ich meine, wenn wir uns mal das Total QBR von ESPN angucken, Platz 1 Derek Carr, Platz 2 Patrick Mahomes, also das sagt relativ aus, über wie stark das Quarterback-Play wir in diesem ganzen Spiel gehabt haben. Also, das ist wirklich, wirklich überragend gewesen. Das ist wirklich viel, viel Spaß, mir das mit anzugucken und, ja, ich habe auch teilweise, das ist mir jetzt schon in mehreren Spielen bei den Chiefs aufgefallen, da sind einfach so Phasen drin, wo Mahomes sich so ein bisschen so Auszeiten, Anführungsstrichen, nimmt. Also wo man so merkt, okay, gut, das sind einfach keine guten Würfe mit dabei. Das ist jetzt gar nicht schlimm, das hat jeder mal mit dabei, aber du weißt halt trotzdem, oder du hast trotzdem so das Gefühl bei den Chiefs, okay, auch wenn die jetzt zurücklegen, die kommen immer wieder zurück. Und genau das ist halt dieses Thema, ob sie das halt auch immer wieder hinbekommen und ob es dann nicht irgendwann, weißt du, dass du nicht zu laissez-faire wird, also zu leger, dass du, ach ja, gut, was ich 15 Punkte, die holen wir locker irgendwie zack raus und so. Genau das ist nämlich die spannende Frage, ob das so dann in Playoffs dann passieren wird, wenn du jetzt halt schon zwei Spiele hast, wo du sehen kannst, okay, wie kann ich eigentlich Patrick Mahomes stoppen? Und da bin ich dann wirklich dann sehr, sehr gespannt, auf wie es dann in Playoffs aussieht. Das bis dahin ist natürlich noch viel Zeit hin, so ist es jetzt ja nicht. Aber ich denke, es ist schon relativ klar, dass die Chiefs ihre Division gewinnen werden mit 9-1. Die beiden, den Tiebreaker, glaube ich, haben sie ja auch über die Raiders, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also das ist wirklich schon von richtig, richtig stark. Also das ist schon wirklich, sehr, sehr viel schön anzugucken. Lass uns vielleicht noch ein bisschen über Derek Carr reden. Der, wie gesagt, ein gutes Spiel hatte. Insgesamt finde ich auch eine sehr, sehr starke Saison gespielt hat bisher. Also ich denke, viele, hier hieß es ja vor der Saison, haben viele gedacht, ja, Marcus Mariota wird in irgendeinem Zeitpunkt der Saison starten. Ich glaube, da sind wir aktuell ziemlich weit von entfernt, weil Derek Carr macht das gut. Er ist jetzt immer nicht derjenige, der dir immer 20, 30 Yard-Bomben rausholt, aber wenn er mal einen rausholt, dann ist er wirklich unglaublich accurate, macht wirklich die sicheren Pässe und mit den Offense und mit den Wide Receivers lässt er auf einmal Nelson Aguilar aussehen wie ein starker Nummer 1 Receiver, der vorher bei den Eagles nie gewesen ist. Also das macht er wirklich richtig, richtig stark und ist vielleicht einer der großen Gewinner dieser Saison.
Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, von der Entwicklung auch, die Derek Carr genommen hat in dieser Saison. Denn gerade zu Beginn gab es eben viel Kritik auch, wie du sagst, es gab Gerüchte und beziehungsweise Diskussionen darüber, ob Marcus Mariota irgendwann im Laufe der Saison starten wird. Und die größte Kritik, die Derek Carr erfahren hat, war eben seine Nichtbereitschaft, seine fehlende Bereitschaft, den Ball auch mal 30 Yards weit zu werfen, 30 plus Yards. Gerade wenn du dann vielleicht nicht unbedingt auf Nelson Aguilar setzt, aber eben auch auf einen Henry Ruggs. So, wenn du so einen Spieler hast und du nimmst so einen Spieler im Draft und dann hast du aber einen Quarterback, der nicht bereit ist, dieses Potenzial voll auszuschöpfen, dann kommen zwangsläufig diese Kritiken an seiner Person eben auf und an seinem Quarterback-Play. Aber, und das ist eben das, was du schon angedeutet hast, Derek Carr hat sich eben gemacht. Also er ist jetzt eben bereit, auch diese Pässe grundsätzliche Fähigkeiten abgesprochen hat und behauptet hat, ihm würde es am Arm, er hat es jetzt nicht erst irgendwann durch Marcus Mariota ersetzt wird, nicht gut und trägt dazu bei und ist einer der Hauptgründe, weswegen die Raiders sich durchaus noch Chancen auf dem soliden Running Back mit Josh Jacobs, mit dessen Vertrag vor ein paar Jahren noch stark belächelt wurde, wo jeder sich gefragt hat, was zum Teufel soll das, was machen die Raiders da? Mittlerweile hat das, was da in Las Vegas passiert, was in Oakland angefangen hat, Hand und Fuß. Also Chapeau, muss man da sagen. Dass es gegen die Chiefs nicht gereicht hat, ist eben keine Schande. Ich glaube auch, dass du die Chiefs einfach nicht zweimal schlägst. Ich glaube, das war auch so ein bisschen zusätzliche Motivation für Patrick Mahomes und die Chiefs, zu wissen, dass die Raiders das einzige Team war, gegen das sie verloren haben. Aber aus Raiders Sicht kannst du, auch wenn das immer eine blöde Aussage ist, aber kannst du auf diese Niederlage, kannst du eigentlich schon aufbauen, weil du kannst sehr viel Positives daraus mitnehmen.
Auf jeden Fall. Und ich denke, also ich habe ein gutes Gefühl, dass die Raiders in die Playoffs kommen, aber wie gesagt, das muss man wie gesagt noch schauen, ob sie das wirklich auch am Ende hinkriegen, denn die AFC ist umkämpft, wenn es um die Wildcard-Spots geht, da gibt es genug Teams, die da auch gerne hinwollen, deswegen schauen wir mal, da werden wir sicher die nächsten Wochen noch sehr, sehr spannend, wie weit dann sich welches Team die drei Wildcard-Spots sichern kann. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt auf, wer es am Ende dann dort sein wird. Und damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Ausgabe angekommen. Haben, wie gesagt, viel gesprochen. Den Hill-Hype-Train haben wir uns ein bisschen fahren lassen. Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch gerne Feedback gibt. Das könnt ihr natürlich tun. Bei iTunes natürlich am besten 5 Sterne, auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Dürft mit uns natürlich auch gerne in Kontakt treten. Über Facebook und Twitter dürft uns immer dort Fragen stellen. Meistens Montag bis 21 Uhr. Deswegen auch danke da an die Frage von Kollegen Marco. Und hoffen, dass wir dich so geantwortet haben, auch wenn es wahrscheinlich nicht das haben wolltest, was du wolltest, denn viele, viele Twitter-Menschen und Analytics-Bubble in Deutschland, die sind halt ein großer James Winston-Fan, was ich persönlich nicht verstehen kann, aber das ist ein anderes Thema. Damit wollen wir jetzt die Sendung schließen und uns freuen auf die nächste Woche, denn wir haben gesagt, es ist einiges noch los, es sind einige Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wer kriegt den First-Overall-Pick, wer geht in die Playoffs? Das geht jetzt langsam richtig auf die heiße Phase zu. Und deswegen heißt es nur bis dann bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.